Ja, das Thema heute Abend soll ja heißen Gesetz und Gesetzlichkeit. Wir wollen anhand der Juden und ihrer Gepflogenheiten dieses Thema angehen. Ihr wisst alle, dass den Juden das Gesetz gegeben war von Gott durch Mose, ihren Mittler, und dass sie aber zu diesem Gesetz noch viele menschliche Gebote, Regeln, Satzungen, menschliche Gesetze hinzugefügt haben. Und wie es dazu kam und warum es dazu kam, damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Dabei auch sehen die Gefahren, die damit verbunden sind, wenn wir uns so verhalten würden, wie die Juden es getan haben, und was wir dem entgegensetzen wollen. Wir werden dabei auch mindestens zwei Schriftabschnitte näher betrachten, aber die nenne ich dann zu gegebener Zeit. Im Neuen Testament fällt uns auf, dass wir öfters einen Konflikt zwischen unserem Herrn Jesus und den Juden vorliegen sehen, vor allen Dingen zwischen Jesus und den Pharisäern. Das zeigen ja die Evangelien ganz klar und zeigen auch, wie sich dieser Konflikt dann immer mehr steigert gegen Ende hin. Und dieser Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern hat sich hauptsächlich an der Stellung zum Gesetz entzündet. Zum Gesetz des Alten Testamentes und zu dem, was die Juden daraus gemacht hatten. Jetzt müssen wir mal in der Geschichte ein paar Jahrhunderte noch zurückgehen. Ein paar Jahrhunderte in die Zeit des Alten Testaments. Wir nehmen gerade das Buch Daniel durch. Im Buch Daniel wird uns das Volk Israel gezeigt in der babylonischen Gefangenschaft. Die babylonische Gefangenschaft ging eines Tages zu Ende. Unter Kyros durften die Juden wieder zurückkehren in ihr Land. Unter Esra und Nehemia kommen sie dann dort zurück und bauen dann auch wieder den Tempel auf. Und dann haben sich einige der gottesfürchtigen Juden hingesetzt und haben die Frage bewegt, warum mussten wir als Volk Gottes in die babylonische Gefangenschaft? Warum kam dieses Gericht unseres Gottes über uns? Warum hat er uns in die Hände unserer Feinde gegeben? Warum? Das war gut, dass sie darüber nachgedacht haben, dass sie endlich so weit waren, sich darüber Gedanken zu machen. Warum musste denn Gott diesen Weg mit uns gehen? Ist auch bei uns immer gut, wenn uns irgendetwas widerfährt, dass wir uns Gedanken machen, was will der Herr mir sagen? Ob es etwas Schönes, Gutes, Erfreuliches ist oder auch, wenn es Misserfolg ist und Versagen, was will der Herr dadurch sagen? Das musste ich mich in der letzten Zeit auch einige Male fragen, wo so manche Sachen daneben gegangen sind, Sachen kaputt gegangen sind und so weiter. Immer wieder taucht dann die Frage auf, was will der Herr dadurch sagen. Die Antwort, die die Juden damals fanden, war meines Erachtens die richtige Antwort. Sie erkannten, der Grund, warum Gott sie in die babylonische Gefangenschaft hatte wegführen lassen, war Nichtbeachtung des Gesetzes. Das hatte ihnen doch Gott im Gesetz, in den fünf Büchern Mosen, klipp und klar angekündigt. Vor allen Dingen in diesem einen Kapitel 5. Mose 28, Segen und Fluch, da geht es nur darum, dass Gott sie sehr, sehr segnen wollte als Volk, wenn sie sich an seine Ordnungen halten, und dass aber große Gerichte über sie kommen würden, wenn sie das Gesetz verachten würden und ungehorsam wären. Und so erkannten sie, Nichtbeachtung des mosaischen Gesetzes bringt uns unter Gottes Fluch, unter Gottes Gericht, unter Gottes Zorn. Und diese Erkenntnis führte sie dahin, dass sie sich ganz neu mit dem Gesetz, mit der Tora Gottes beschäftigt haben, dass sie ernst genommen haben, dass sie geforscht haben, was will denn Gott von uns als Volk? Wie können wir seinen Willen tun? Und wann übertreten wir seine Gebote? Und wie können wir uns davor schützen? Und so entstand nach der Rückkehr aus dem Exil, zur Zeit des Esra, entstand eine Schule in Israel, das war die Schule der Soferim. ist ein hebräisches Wort. Da steht es. Die Schule der Soferim. Der Singular heißt Sofer. Sofer ist ein Schriftgelehrter. Die Soferim, das waren Schriftgelehrte. Da entstand die Schule der Schriftgelehrten. Im Neuen Testament lesen wir doch oft von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Die Schriftgelehrten, das sind die Soferim, hebräisch. Diese Schule entstand nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Und diese Soferim nahmen jedes der 613 Gebote des mosaischen Gesetzes und erforschten es genau und gaben dazu Auslegung, Erklärung, machten Exegese, sagen wir da heute. Also sie legten es aus, was das Gebot bedeutet und wie es gehalten werden kann und wie es gebrochen wird. Dadurch wollte man dem Volk helfen, die Gebote zu halten und eine zweite babylonische Gefangenschaft zu verhindern. Das war das ursprüngliche Motiv, ein gutes Motiv, gut gemeint, geboren aus dieser Not der Gefangenschaft, 70 Jahre. Jetzt wollten sie eine zweite solche Heimsuchung Gottes und Gericht und Gefangenschaft verhindern. Als die erste Generation dieser Soferim gestorben war, nahm die zweite Generation ihren Auftrag noch ernster. Sie sagten, wir müssen einen Zaun um die 613 Gebote machen. Schaut, wenn wir hier das Gesetz haben mit den 613 Einzelgeboten, schreibt es mal da rein, 613 Gebote, die finden wir in den Mosebüchern 2 bis 5, 2. bis 5. Mosebuch, da ist nach jüdischer Zählung 613 Gebote drin. Das nennt man das Gesetz, die Tora. Und dann sagten die Soferim, wir müssen um dieses Gesetz noch einen Zaun machen, damit es nicht gebrochen wird. Wir müssen hier noch einen Zaun herum machen. So, und dann fingen sie an, noch einige Gebote und Regeln herumzubauen, damit man schon durch diesen äußeren Zaun aufgehalten wird und nicht durchbricht und die Urgebote und dieses Urgesetz bricht. Das war die Motivation, das war der Sinn. Ja, sie wollten noch einen Schutzzaun außen herum bauen, damit man nicht die wirklichen Gebote bricht, weil davor hatten sie inzwischen Respekt. Sie dachten, dann kommt wieder das Gericht über uns und wir müssen wieder in irgendeine Gefangenschaft marschieren. Aber durch diesen Zaun kamen neue Regeln zum alttestamentlichen Gesetz hinzu. Und diesen Zaun, den die Soferim bauten, nennt man die rabbinischen Gesetze oder die Gesetze vom Zaun. Alles das, was ich hier sage, das habe ich jetzt einleitend vergessen zu erwähnen, weiß ich von Arnold Fruchtenbaum. Wir Europäer sind da hoffnungslos aufgeschmissen. Ja, da brauchen wir einen Juden oder überhaupt Juden, die sich damit beschäftigt haben über Jahre, die das studiert haben. Und Arnold Fruchtenbaum hat da eine ganz wunderbare Arbeit gemacht und ich habe Kassettenvorträge von ihm verwendet und zugrunde gelegt. Also, sie bauten einen Schutzzaun noch außen herum und ihr Ansatz war, ein Jude könnte die Gesetze des Zaunes brechen, aber das würde ihn dann vielleicht hindern, noch weiter zu gehen und das Urgesetz zu brechen. Es war ein gut gemeinter Ansatz, den wollen wir nicht verachten. Wir wollen wirklich sehen, die Motivation war Achtung, Respekt, Ehrfurcht vor dem Gesetz Gottes, vor der Heiligkeit der göttlichen Befehle. Sie wollten ein erneutes Gericht verhindern. Und ihr Prinzip war, ein Schriftgelehrter, der kann eine andere Meinung haben als ein anderer Sofer, aber er darf nicht eine andere Meinung haben wie das Gesetz, wie die Tora. Die Tora ist heilig. Ist dieser Ansatz richtig? Ist der gut? Der ist gut. Der ist wunderbar. Den sollten wir auch haben. Wir unter uns. Wir können verschiedene Erkenntnisse haben und haben wir ja auch. Wir haben nicht in allen Fragen die gleiche Erkenntnis. Noch nicht. Das ist in Ordnung. Aber hoffentlich ist es unser Anliegen, dass wir mit der Schrift übereinstimmen. Wir müssen nicht unbedingt alle übereinstimmen, aber mit der Schrift sollte jeder von uns übereinstimmen. Das ist unser Bezugspunkt. Nicht der Nachbar neben uns, sondern in erster Linie die Schrift. Wo ist aber jetzt der Fehler an diesem Vorgang, der da geschah. Gott gab Mose die 613 Gebote. Das war das Gesetz, das war die Tora. Das Gesetz war heilig. Aber als nun die Rabbinen anfingen, noch Hunderte und später Tausende von neuen Gesetzen hinzuzufügen, da kriegte das eine Eigendynamik. Da trat das eigentliche Gesetz immer mehr in den Hintergrund und die vielen Regeln, die vielen Ausführungsbestimmungen traten immer mehr in den Vordergrund. Das ist ja klar. Irgendwann ist man von dem Eigentlichen so weit weg, weil man sich verheddert in dem Gestrüpp und Geäst der vielen Regeln, um die man sich kümmern muss, dass man kaum zu dem Eigentlichen noch durchdringt. Und das passierte dann auch. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Bitte schlagt mal mit mir auf 2. Mose 23, Vers 19. Da steht ein alttestamentliches Gebot. Ich glaube, das kennen wir alle. Ist keines der 10 Gebote, aber ich glaube, das haben wir alle schon gehört und kennen das. Nur ich glaube nicht, dass wir alle wissen, wie es eigentlich gemeint war. 2. Mose 23, Vers 19. Da steht am Schluss dieses Verses: Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Eines der 613 Einzelgebote des mosaischen Gesetzes. Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Habt ihr das schon mal gemacht? Wahrscheinlich nicht. Ist auch gar nicht unser Anliegen. Wie kämen wir dazu? Aber was ist der Hintergrund dieses Gebotes? Warum verbietet Gott das seinem Volk Israel? War Israel in der Gefahr, so etwas zu tun? Oh ja. Warum? Weil Israel umgeben war von den heidnischen Völkern, vor allen Dingen von den Kanaanitern, und die hatten eine solche Unsitte, ein solches Gräuel. Das kam vor in der kanaanitischen Baalsreligion, es war ein Fruchtbarkeitskult. Wenn da eine Ziege ihr Erstgeborenes geboren hatte, dann hat man das von der Mutter weggenommen, hat Milch von der Mutter genommen und dann das Böcklein in der Milch von der Mutter gekocht und dann als Fruchtopfer den heidnischen Göttern geopfert, gekocht in der Milch seiner Mutter. Das sollte irgendwie einen besonderen Fruchtbarkeitsritus darstellen und Fruchtbarkeits auslösen in dem Volk. Da gab es viele sehr seltsame Riten in den heidnischen Völkern, das war eine davon. Und weil das die Kanaaniter gemacht haben, hat Gott seinem Volk Israel gesagt, so etwas sollt ihr nicht tun. Wir haben eine ganze Reihe Tierschutzgebote im Alten Testament. Und hier sagt Gott, das sollt ihr im Volk Israel nicht tun. Er verbietet das seinem Volk. So, wann gab Gott dem Mose dieses Gebot? Sagen wir mal grob, 1400 vor Christus. Sigi, du darfst gerne hier vorne auch noch Licht machen. Das sind die beiden äußeren Schalter. Jawohl, dankeschön. Also 1400 vor Christus haben sie dieses Gebot bekommen. So, inzwischen sind wir bei den Sofrim. 1000 Jahre später, im Jahr 400 vor Christus. Gab es inzwischen noch Kanaaniter? Nein, waren lange verschwunden von der Landkarte. Waren lange aufgerieben. War überhaupt kein Thema mehr, Kanaaniter. Und auch nicht ihre gräuelichen heidnischen Sitten, die sie da hatten. Und so haben die Sofrim den Hauptgrund dieses Gebotes nicht gekannt. Das war nicht aktuell bei ihnen, der war in Vergessenheit geraten, das wussten sie nicht, warum Gott damals dieses Gebot gegeben hatte. Und so stellten sie sich die Frage, als sie dieses Gebot studierten, als sie sich Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir es halten und wie werden wir bewahrt, dass wir es ja nicht brechen, da haben sie gefragt, wie können wir sicher sein, dass wir niemals ein Böcklein in der Milch seiner Mutter kochen. Dann sagten sie, wenn man ein Stück Fleisch isst, mittags vielleicht, und trinkt dazu ein Schlückchen Milch, dann besteht doch die Möglichkeit, dass diese Milch von der Mutter dieses Stück Fleisches gekommen ist. Und wenn man das dann zusammen verschluckt, dann wird es quasi im Magen verarbeitet wie gekocht. Und dann hat man schon das Böcklein in der Milch seiner Mutter gekocht und das Gebot übertreten. Wir müssen da lächeln, ja. Das ist uns fremd, diese Gedanken. Aber es ist gut, wenn wir das mal hören, wie Juden denken. Das ist jetzt erst der Anfang. Das geht jetzt gleich noch weiter. Es wird sich noch steigern, dass wir denken und verstehen können, wie sie da reingekommen sind in diese Gesetzlichkeit. So hat es angefangen. Es hatte ursprünglich einen guten Ansatz. Sie wollten Gottes Willen tun, haben sich dann aber verstiegen in Schutzklauseln und Zäune und so weiter und gestrüpp und verheddert. Also daraus haben sie dann ein Grundgesetz abgeleitet. Man muss fleischige und milchige Nahrung völlig voneinander trennen. Trennkost. In dieser Weise. Fleischige und milchige Nahrung muss voneinander getrennt werden. Und wo das in einer Küche praktiziert wird, dann nennt man das dann koschere Küche. Das ist dann koscher. Koscher eigentlich hebräisch, aber wir sagen koscher hier bei uns, ja, wir betonen es anders. Der Hebräer sagt koscher. Gut, bis zum heutigen Tag ist es unter den orthodoxen Juden in der ganzen Welt Sitte, fleischige und milchige Nahrung zu trennen. Bitte unter den Orthodoxen. Es gibt liberale Juden, die scheren sich da überhaupt nicht drum. Aber unter den Orthodoxen ist es bis zum heutigen Tag so der Fall. Und so gibt es Restaurants in Israel, da kann man nur milchig essen. Oder es gibt andere, da kann man nur fleischig essen. Es gab mal in Jerusalem ein Restaurant, habe ich gehört, da konnte man beides essen. Aber da war das Restaurant auf zwei Stockwerke verteilt, so wie wenn jetzt hier die Milchspeisen wären und oben drüber dann die Fleischspeisen. Da wurde genau geschaut, dass da nicht während dem Essen Leute rauf und runter gehen, ja, dass das ja getrennt ist. Die Sorge der Soferim ging noch weiter. Sie sagten, stellen wir uns mal vor, man hat zu Mittag milchig gegessen. Käse und so weiter. Man hat milchig gegessen. Und auf dem Teller, den man benutzt hat, da ist jetzt noch ein Stückchen Käse drauf. Der Teller wird zwar gewaschen, aber man war nicht so gründlich beim Waschen und da ist doch noch ein Krümelchen Käse drauf. Und am Abend isst man fleischig. Und jetzt isst man von demselben Teller Fleisch und da klebt noch das Käsestückchen am Fleisch und zusammen verschluckt man das und so wird es im Magen gekocht. Und es könnte ja theoretisch sein, dass das Fleisch stammt von der Mutter eben dieses Stückes Fleisches und die Milch auch daher stammt und somit hat man wieder das Böcklein gekocht in der Milch seiner Mutter. Und so hat man ein zweites Gesetz abgeleitet, um auch das auszuschließen. Man muss zweierlei Geschirr benutzen. Geschirr für Milchprodukte und Besteck, Geschirr für Fleischprodukte und Besteck. Bis zum heutigen Tag haben alle orthodoxen Juden zwei verschiedene Geschirre im Schrank und zwei verschiedene Sorten Besteck. So ging das weiter und weiter. Und Hunderte und Tausende von neuen Geboten haben sich entwickelt. Wir haben ja jetzt nur mal dieses eine betrachtet, ja, mit dem Böckchen und der Milch. Da stehen ja viele andere und zu denen wurden auch wieder solche Zusatzgesetze entwickelt. Im Lauf der Jahrzehnte, im Lauf der Jahrhunderte. Die Soferim haben gründliche Arbeit geleistet, und zwar von etwa 400 vor Christus, 450 vor Christus, bis zum Jahr 30 vor Christus. Das ist so die Zeit der Soferim, der Schriftgelehrten, die das gemacht haben, sich viel, viel damit beschäftigt haben, manche ihr ganzes Leben lang, um sicherzugehen, dass ja nicht das Gesetz übertreten wird. Und dann kam nach den Soferim eine zweite Schule, da sehen wir sie, das waren die Tanaim. Tanaim ist auch ein Mehrzahlwort, die Endung im ist immer Mehrzahl im Hebräischen und die Einzahl heißt Tana und Tana heißt auch Lehrer. Und diese Tanaim beobachteten die Arbeit der Soferim und sagten, ja, die Soferim, die haben das ja ganz gut gemacht, die haben da einen Zaun gebaut um das Gesetz, aber
In diesem Zaun sind viel zu viele Löcher. Da können noch viel zu viel Leute durchschlüpfen. Den Zaun müssen wir enger machen. Das geht so nicht. Da müssen wir noch viel, viel mehr sorgfältiger sein, dass nicht das Gesetz übertreten wird.
Und so haben sich die Tanaim hergemacht und haben weiter Auslegungen geschrieben und weiter Gesetze hinzugefügt, damit die Löcher im Zaun gestopft werden konnten. Und ihr Prinzip war, ein Sofer, der kann ja verschieden sein von einem anderen Sofer, aber nicht verschieden zu der Tora. Und jetzt hatten die Tanaim das Prinzip, ein Tana kann eine andere Meinung haben wie ein anderer Tana, aber nicht wie ein Sofer. Versteht ihr, was jetzt passiert? Sie haben jetzt nicht mehr gesagt, ein Tana kann eine andere Meinung haben wie ein anderer Tana, aber Hauptsache, er stimmt überein mit der Tora, sondern sie haben gesagt, Hauptsache, er stimmt überein mit dem Sofer, mit der Zwischenstufe und haben sich so entfernt von dem Wort Gottes, von dem Eigentlichen, von der Tora und sind weggekommen und haben gesagt, wir untereinander können verschieden sein, aber Hauptsache, sind übereinstimmend mit dem Sofer, der da vor uns gearbeitet hat. Es würde jetzt bedeuten, entschuldigt, wenn ich das mal so sage, wenn jetzt ein Katholik heute sagen würde, ich als Katholik, ich darf eine verschiedene Meinung haben wie ein anderer Katholik, aber Hauptsache, wir glauben das Gleiche wie unser Priester. Und würde nicht sagen, aber Hauptsache, wir stimmen überein mit dem Wort Gottes, sondern Hauptsache, wir stimmen überein mit der Zwischenstufe, ja? Und die Zwischenstufe waren hier die Sofrim. Und das war verhängnisvoll. Dieses Prinzip der Tanaim, hier nimmt das Ganze jetzt eine wirklich negative, verhängnisvolle Richtung. Schon vorher war das nicht ganz rein, was die Sofrim gemacht haben, aber jetzt stürzt es ganz arg negativ ab. Der Bezugspunkt war nicht mehr das Wort Gottes, sondern schon eine zuvor erstellte Menschenmeinung über das Wort Gottes. So wurden neue Gesetze abgeleitet, die dann in der Praxis gleichbedeutend waren wie die der Schrift, manchmal noch wichtiger als die Schrift. Aber damit noch nicht genug. Die Tanaim haben eine verhängnisvolle Lehre entwickelt, an die bis heute auch noch alle orthodoxen Juden glauben. Sie lehren nämlich, Mose habe am Sinai nicht nur ein Gesetz von Gott empfangen, dieses mit den 613 Geboten, sondern er habe dort zwei Gesetze empfangen, ein schriftliches, was er niedergeschrieben hat, die 613, und dazu noch ein mündliches Gesetz, was er nicht niedergeschrieben hätte, sondern was er sich eingeprägt hätte, was er memoriert hat und was Mose dann weitergegeben hätte an Josua und Josua an die Richter und die Richter an die Propheten und die Propheten an die Sofarim und die Sofarim an die Tanaim. Und so haben sie das legalisiert, was sie gemacht haben, und haben gesagt, das, was wir jetzt hier langsam zu Papier bringen, was wir jetzt schriftlich festhalten, das ist nichts anderes als die von Mose weitergegebene mündliche Lehre, das mündliche Gesetz. So haben sie das nachträglich legalisiert, indem sie gesagt haben, das ist nicht unsere Erfindung, das ist Moses mündliches Gesetz, was wir jetzt hier haben. Und deswegen haben sie dem so einen hohen Anspruch gegeben und haben gesagt, das ist gleichbedeutend wie mit dem Schriftlichen, das kommt auch von Mose. Und das war natürlich ganz verhängnisvoll. Die Sofarim haben die Gesetze ausgelegt, aber nicht weiterentwickelt, sondern sie haben sie einfach gehalten zunächst. Aber die Tanaim haben die Gesetze weiterentwickelt und noch sehr verschärft. Und diese Tanaim lehrten von 30 vor Christus bis 220 nach Christus. 30 vor bis 220 nach. Das ist wichtig für uns zu wissen. als unser Herr Jesus in Israel lebte und wirkte und Begegnungen hatte mit den Juden, mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, das war das Zeitalter der Tanaim. Das waren die Tanaim. Und Paulus war ein Tanaim. Er war ein Gesetzesgelehrter vor seiner Bekehrung zu Füßen des Gamaliel. Paulus war ein Tanaim. Man kann das auch an einem Ausdruck im Galaterbrief erkennen, aber das würde jetzt zu weit führen. Das ist ganz sicher, Paulus war in dieser Zeit in der Schule der Tanaim. Und dann kam nach den Tanaim, wie wir hier auf der Folie sehen, noch eine dritte Schule von Rabbinern und die hießen Amoraim. Amoraim kommt, ist auch wieder ein Pluralwort, kommt von Amora, das ist ein aramäisches Wort, also syrisches Wort. Und das heißt ebenfalls Lehrer. Tana heißt Lehrer und Amora heißt auch Lehrer im Aramäischen, im Syrischen. Und so wurde diese dritte Schule genannt Amoraim, auch wieder Lehrer, Schriftgelehrte, Rabbiner. Das meint immer alles dasselbe, das sind Theologen, jüdische Theologen. Und sie schauten auf die Lehre von den Tanaim und sagten, na ihr lieben Tanaim, ihr habt euch ja viel Mühe gegeben, aber da sind noch viel zu viele Löcher im Gesetz, was ihr da habt. Euer Zaun, da schlupfen noch viel zu viele Leute durch. Den müsst ihr noch viel enger machen. Ist klar, das kennen wir schon jetzt, diesen Ansatz, ja. Und so wurde ein dritter Zaun um das Gesetz gebaut, um das eigentliche von Gott gegebene Gesetz. Inzwischen vielleicht nicht mehr nur aus der heiligen Sorge, dass kein Gericht Gottes kommt in Form einer babylonischen Gefangenschaft. Die war inzwischen schon lange passé. Inzwischen waren schon die Römer im Land und sie waren besetzt von den Römern. Sie waren dominiert von den Römern. Ich glaube nicht, dass sie Sorge hatten, von den Römern deportiert zu werden. Das war nicht die Politik der Römer, zu deportieren. Ja, die haben mehr besetzt, okkupiert. Und aber trotzdem, sie haben einen weiteren Zaun gezogen um das Gesetz. Und sie haben weitergearbeitet an diesem Zaun Jahrhunderte, bis ins 16. Jahrhundert nach Christus, haben die Amoraim gearbeitet und weitere Auslegungen, Regeln, weitere Bestimmungen dem Gesetz hinzugefügt. Wir werden gleich sehen, was das für einen Umfang angenommen hat, wenn ich das vergleiche. Aber zunächst fragen wir, was hatten sie für ein Prinzip? Wir können es schon ahnen, gell, was sie für einen Grundsatz hatten bei ihrer Arbeit. Sie sagten, ein Amora kann eine andere Meinung haben wie ein anderer Amora, aber Hauptsache er stimmt überein mit einem Tanna. Wieder dasselbe, ja, wie vorher. Sie kamen gar nicht mehr auf die Idee zu sagen, Hauptsache wir stimmen überein mit dem Wort Gottes, mit dem mosaischen Gesetz, mit dem Alten Testament. Das war schon in weite Ferne gerückt. Hauptsache wir stimmen überein mit den Tanna. Denn das hatten sie in den Händen, die vielen Regeln der Tanna, und die haben sie noch weiter verarbeitet, weil da gab es vielleicht scheinbare Widersprüche oder Ungereimtheiten, und daran haben sie gearbeitet. Und so ging das immer weiter. Es wurde immer unübersichtlicher, wie manche Gesetze, Steuergesetze in Deutschland oder anderes, was es da heute auch gibt. Gell? Was die Soferim und die Tanaim zusammengestellt haben, das wird zusammen genannt mit einem Ausdruck, den ihr gut kennt, das nennen wir oder andere die Mishnah. Das ist das Ergebnis der Soferim und der Tanaim. Das wird Mishnah genannt. Die Mishnah hat 1500 Seiten. Ich habe hier einen Teil der Mishnah. Das ist ein Teil der jüdischen Mishnah in Teil hebräisch teilweise mit deutschen Erklärungen dazu, kommt von der Uni Heidelberg. Und ich lese euch mal als Beispiel einen kleinen Abschnitt vor hier aus der Mishnah. Dieses Buch geht nur darum, wie Passa gefeiert werden soll. Da gibt es ja einige Aussagen im Alten Testament und ihr seht, was daraus geworden ist. Ja, hier geht es jetzt nur darum, wie die Passa-Regeln richtig gefeiert werden sollen. Da heißt zum Beispiel hier, wer das Pascha schlachtet zu Gesäuerten, der übertritt ein Du sollst nicht tun. Rabbi Juda sagte, das gilt auch für das Tamid. Rabbi Simon sagt, wer das Pascha am 14. für seine Bestimmung zu Gesäuerten geschlachtet hat, der ist schuldig. Aber nicht für seine Bestimmung, dann ist er frei. Und was all die übrigen Opfer betrifft, sowohl für ihre Bestimmung als auch für ihre Nichtbestimmung, so ist er frei. Und am Halbfest für seine Bestimmung, so ist er frei. Und nicht für seine Bestimmung, so ist er schuldig. Also macht das so, dann ist er frei, macht das so, dann ist er schuldig. Was all die übrigen Schlachtopfer betrifft, sowohl für ihre Bestimmung als auch nicht für ihre Bestimmung, so ist er schuldig. Ausgenommen das Sündopfer, das er nicht für seine Bestimmung geschlachtet hat. Und so geht es weiter, ja. Schuldig, nicht schuldig, schuldig, nicht schuldig. Macht er das so, greift, macht er den Handgriff, macht das an dem Tag, macht das so. Alles festgelegt in der Mishnah. 1500 Seiten, das nennen wir Mishnah. Und was die Amoraim zusammengestellt haben, das nennt man Gemora. Das ist ein Ausdruck, der kommt seltener vor, den habe ich bisher auch kaum gehört. Gemora. Das umfasst, das hat heute einen Umfang so groß wie die Encyclopaedia Britannica. Also wahrscheinlich kann ich mit meinen Armen nicht umfassen, ja. So ein Umfang, weil es ja über Jahrhunderte, fast ja mehr als 1000 Jahre daran gearbeitet wurde. Und diese beiden zusammen, jetzt kommt wieder ein bekanntes Wort, das nennt man Talmud. Die beiden zusammen, der Talmud ist also ein Riesenwerk, die Mishnah und die Gemora zusammen, die ganze Arbeit dieser jüdischen Gelehrten über ja fast 2000 Jahre, das ist der Talmud. Wenn wir also jetzt das Neue Testament lesen, wenn wir studieren, dann sollten wir im Hinterkopf haben, wir brauchen uns um die Gemora überhaupt nicht zu kümmern. Die hat mit dem Neuen Testament nichts zu tun. Die kommt da nicht vor, weil sie ja erst 220 nach Christus begonnen wurde. Damit haben wir im Neuen Testament nichts zu tun mit der Gemora. Aber wir haben im Neuen Testament zu tun mit der Mishnah, mit der jüdischen Mishnah. Und nach der pharisäischen Theologie würde der Messias, den Israel erwartete, natürlich ein Pharisäer sein, ein gesetzestreuer Jude, der sich ganz an die Gesetze der Mishnah hält. Das war klar, ja. Die Pharisäer warteten auf einen Messias, auf einen Erlöser, auf einen Juden, der ganz gesetzestreu sein würde. Das heißt, der sich auch an die 1500 Seiten der Mishnah halten würde. Die waren vielleicht damals noch nicht ganz komplett, aber auf jeden Fall an das bis dahin bekannte Werk der Mishnah müsste sich der Messias halten. Er würde an die Mishnah glauben und an ihre Gesetze und er würde sich unter die Autorität der Mishnah unterordnen. So erwarteten sie den Messias. So, nun kommt Jesus Christus von Nazareth und tut Zeichen, und tut Wunder, und die Menschen sagen, er ist der Messias. Und was interessiert die Pharisäer am meisten? Was interessiert sie? Ordnet er sich unter die Mishnah? Ist er wirklich ein ganz Gesetzestreuer? Einer, der es so genau nimmt wie wir? Der sich an alle Gebote der Mishnah hält? Das hat sie interessiert. Wenn er das nicht tut, kann es unmöglich der Messias sein. Also im Neuen Testament kommt das Wort Mishnah zwar nicht vor, aber die Sache selbst schon. Sie wird anders genannt im Neuen Testament. Kann jemand sich denken, welche Ausdrücke wir in den Evangelien haben, die zurückgehen, also die wirklich die Mishnah meinen? Ja, die Überlieferung der Väter oder die Tradition der Väter, bei Luther heißt es, die Aufsätze der Ältesten, ja, das ist gemeint, die Überlieferung, die Tradition der Väter oder der Ältesten. Das meint die Mishnah, wo das vorkommt. Das meint immer die Mishnah, die Gesetze, die von den Sofrim und Tanaim noch hinzugefügt worden waren, zu den 613 einzelnen Geboten. Unter den Mishnah-Gesetzen war natürlich auch das Fasten. Das Fasten kommt ja vor im Alten Testament bei den 613. Also haben sich die Gelehrten auch mit den Fasten beschäftigt. Und das Fasten, das war irgendwie, das hat es ihnen besonders angetan, den Juden. Und das war eines der wichtigsten Gebote. Dazu hatten sie ganz, ganz viele Regeln zum Fasten. Zum Beispiel war es üblich zur Zeit Jesu, dass die Juden zweimal in der Woche fasteten, die orthodoxen Juden, ja, diese Gesetzestreuen, nämlich an einem Montag und an einem Donnerstag wurde gefastet. Der Pharisäer im Tempel, der in den Tempel kommt, Pharisäer und Zöllner, der Pharisäer steht da und sagt, ich faste zweimal in der Woche. Das heißt, ich bin ein Tanaim, ja, ich bin ein ganz Gesetzestreuer, ich halte mich an die Mishnah. Das wollte er sagen da im Tempel vor Gott, ja. Gott, du musst doch mit mir zufrieden sein. Ich halte mich doch an die Mishnah. Ich faste zweimal in der Woche. Nun wollen wir ins Neue Testament gehen und wollen mal so einen Konflikt, so einen richtigen Zusammenprall studieren, wo jetzt die Erwartungshaltung der Pharisäer, der Rabbiner, der jüdischen Theologen der damaligen Zeit aufeinanderprallt mit Jesus und seinem Erscheinungsbild. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 5. Lukas 5, Vers 33 bis 39. Lukas Kapitel 5, Vers 33. Da heißt es, sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes? Also sie sind die Pharisäer, ja, das zeigt der Zusammenhang. Warum fasten die Jünger des Johannes, des Täufers, oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinen aber essen und trinken? Also die Jünger des Johannes, die haben sich an die Mishnah gehalten. Die haben oft gefastet, zweimal in der Woche und mehr. Und die Pharisäer auch. Aber die Jünger Jesu haben sich nicht daran gehalten. Und jetzt, das ist aufgefallen, das haben sie gemerkt, und jetzt stellen sie die Frage, warum halten sich deine Jünger nicht an die Mishnah? Warum fasten sie nicht? Und jetzt kommt eine Antwort Jesu, die von vornherein an Deutlichkeit nichts übrig lässt. Hier schon, bei der ersten Begegnung, macht er alles klar. Vers 34, 35, Jesus gibt eine vierfache Antwort. Ihr könnt doch nicht die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist. Jesus sagt, man kommt doch nicht zu einer Hochzeit zum Fasten, sondern zum Feiern. Und er will damit sagen, jetzt ist Hochzeit, Hochzeit, der Bräutigam ist da, der Messias ist da, der Bräutigam, und jetzt ist keine Zeit zum Fasten, jetzt ist Grund zum Feiern. Und wenn wir die Evangelien anschauen, dann merken wir, dass wir in der gesamten Zeit der öffentlichen Wirksamkeit Jesu keinen Hinweis darauf haben, dass Jesus in dieser Zeit gefastet hätte. Jesus hat viel gebetet, aber er hat vorher, vor seiner öffentlichen Wirksamkeit, 40 Tage gefastet in der Wüste, und dann haben wir keinen Hinweis mehr drauf, keinen direkten, dass er gefastet hätte. Das war Brautzeit, Bräutigamszeit. Da war Zeit des Feierns, Jesus war da und er selbst hat nicht gefastet und seine Jünger auch nicht, in dieser Zeit der öffentlichen Wirksamkeit. Dann Vers 36 geht Jesus weiter und sagt, es werden aber Tage kommen, Vers 35, und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Ich glaube, als unser Herr gestorben war am Kreuz, an Karfreitag, und weggenommen wurde von ihnen. Glaub nicht, dass sie da groß gefeiert haben und üppige Mahlzeiten eingenommen haben. Da war Fastenzeit. Da haben sie getrauert um ihn. Und dann, als er auferstanden war und sich als der Lebendige erzeigt hatte, da war das auch wieder vorbei. Und später finden wir im Neuen Testament das Fasten in einem anderen Zusammenhang, eben als Dienst- und Konzentrationsfasten, wie wir es schon mal an anderer Stelle behandelt haben. Jetzt Jesu zweites Argument. Das erste, jetzt ist Hochzeit. Hochzeit. Jetzt ist keine Fastenzeit. Das zweite, und damit will er sagen, ich bin der Messias, ja, der Bräutigam ist da. Er sagt, Vers 36, ein Gleichnis zu ihnen, niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Kleid und setzt ihn auf ein altes Kleid, sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. Sein verständliches Gleichnis und Bild für uns, man nimmt nicht ein neues Stück Stoff, um ein Loch in einem alten Kleid zu flicken. Was würde da passieren? Ein altes Kleid ist schon oft gewaschen worden und ist schon maximal eingeschrumpft. Ist eingeschrumpft, der Stoff. Und wenn da jetzt ein Loch drin ist und ich neuen Stoff drauf nähe und dann wieder das Kleid wasche, dann schrumpft der neue zusammen und reißt damit das alte Kleid, weil es nicht passt mit dem Genähten, reißt dann das alte Kleid in zwei. Und damit will Jesus hier den Pharisäern etwas sagen. Und hier haben wir ein Gleichnis. Das ist etwas schwieriger als wie eine direkte Aussage. Ein Gleichnis. Wenn wir jetzt ein Bibelgesprächskreis hätten, dann wäre ich sehr gespannt drauf, wie ihr das deuten würdet, was Jesus jetzt hier sagen will. Aber auch mit Rücksicht auf die Kassettenaufnahme will ich jetzt nicht lange fragen, sondern die Antwort sagen. Jesus will hier deutlich machen, ich bin nicht gekommen, um die Löcher zu stopfen. Die Löcher in eurem Zaun, wo ihr meint, dass immer noch Löcher sind, dass ihr immer noch stopfen müsst, dass ihr noch basteln müsst an eurer Mishnah. Dazu bin ich nicht gekommen, um Löcher zu stopfen. Der Hintergrund ist die Löcher des Gesetzes, ja, die sie wähnten, von denen sie ausgingen. Und Jesus sagt, in diese Linie stelle ich mich nicht mit euch. Ich mache da nicht mit euch. Löcher stopfen im Gesetz. Das Gesetz ist gut so und es braucht keine weitere Umzäunung. Jesus will sagen, ich bin nicht gekommen, Löcher zu stopfen. Ich bringe etwas ganz anderes. Dann Vers 37, 38. Ein weiteres Gleichnis, ein anderes Bild. Er sagt, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Uns ist das vertraut, das ist uns allen klar, dass es kein Mensch macht, aber was wollte Jesus jetzt hier den Pharisäern entgegenhalten, die brennend interessiert waren an seiner Stellung zur Mishnah? Darauf bezieht sich seine Antwort und diese Aussage. Jesus sagt, niemand tut neuen Wein in einen alten Schlauch. Ist klar, ein alter Schlauch ist maximal ausgedehnt. Neuer Wein hat erst begonnen zu gären. Neuer Wein dehnt sich noch aus im Gärungsprozess. Und wenn man den in einen alten Schlauch reintut, der schon maximal gedehnt ist, dann verreißt sie. Neuer Wein passt in neue Schläuche, dann dehnt sich der Wein und die Schläuche noch, das geht. Aber in alte Schläuche nicht. Dann zerreißt der Schlauch und ist kaputt und der Wein ist auch verloren. Beides geht verloren. Was will Jesus mit diesem Bild sagen? Er bringt es hier direkt aufeinander, in dem Zusammenhang. Er will sagen, Leute, ich bin nicht gekommen, um meine Lehre in eure pharisäische Form hineinzutun, in eure Form von Sofrim und Tanaim und Mishnah und so weiter. Diese Form, die ist brüchig, die hält das nicht aus, die würde verreisen und das würde nicht zusammenpassen. Ich bringe eine neue Lehre, die passt nicht in euer System. Das will Jesus hier deutlich machen. Mit diesem Bild, ich glaube, seine Zuhörer damals, die Pharisäer, die Rabbinen, die haben ihn verstanden, die wussten, was er meint. Und dann sagt Jesus noch ein viertes in Vers 39. Und niemand will, wenn er Alten getrunken hat, Neuen, denn er spricht, der Alte ist milde. Hier sagt Jesus schon voraus, dass die Pharisäer das Neue, den neuen Wein, den Jesus bringt, die Botschaft des Evangeliums nämlich, verachten werden und am alten Wein des Gesetzes festhalten würden. Interessant. Der alte Wein ist milder. Die Botschaft des Gesetzes, die geht uns leichter und flüssiger runter, wie das Evangelium. Denn das Gesetz, das das passt zu unserem Wesen. Wenn da irgend so ein Zarathustra kommt und wenn da so ein anderer Gesetzesgelehrter kommt und sagt, du sollst und du musst und mach das und bring das und opfere das, das entspricht unserem alten Wesen mehr, als wie wenn Jesus kommt mit der Botschaft von der Gnade. Ja, wir gehen noch ein Stückchen weiter hier im Lukas-Evangelium. Wir haben jetzt gesehen, die erste Begegnung, die erste Konfrontation, Jesus und die Pharisäer. Es geht um die Frage, wie steht Jesus zur Mischnah? Wie steht er zum Gesetz? Wird er sich unter die Autorität der Mischnah beugen oder nicht? Und Jesus hat es nicht getan. Jesus hat sich voll und ganz zur Heiligen Schrift, zum Alten Testament, zum Gesetz und zu den Propheten gestellt. Er hat oft gesagt, er steht geschrieben. Und dann zitiert er die Mosebücher, die Propheten, die Psalmen. Aber Jesus zitiert nie aus der Mischnah. Jesus zitiert nie aus den jüdischen Schriften. Er zitiert das Wort Gottes. Und das hat er dem Satan entgegengehalten bei der Versuchung in der Wüste. Nicht irgendwelche hinzugefügten Menschen, Weisheiten aus der Mischnah. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Kapitel 6 hier im Lukas-Evangelium gleich anschließend. Das ist ein Zusammenhang. Da ist bei uns eine Kapiteltrennung dazwischen, aber das bedeutet ja nichts. Hier geht es jetzt um ein anderes großes Gebot, was zur Zeit Jesu ganz oben stand. Man kann sagen, zwei Gebote überragten alle anderen. Das eine war das Fastengebot und das andere war das Sabbatgebot. Die beiden, die hatten ein solches Schwergewicht bekommen, darum drehte sich fast alles. Dass man ja genug fastete und ja am Sabbat nichts machen würde, was nicht erlaubt war. So hatte sich das entwickelt, bis zur Zeit Jesu hin. Zum Beispiel, im Alten Testament gibt es das Sabbatgebot. Du sollst den Ruhetag heiligen. Das ist eines der Gebote. Aus diesem einen Gebot hatten die Pharisäer, die Sofrim und dann die Tanaim, inzwischen 1500 weitere Gebote abgeleitet, deduziert. Aus dem einen 1500 weitere. Drangehängt. Zäune drumherum gebaut, dass ja niemand das Sabbatgebot übertritt. Und somit wurde das Sabbatgebot nach und nach das wichtigste der Gebote des ganzen Gesetzes. Nicht mehr, ich bin der Herr, dein Gott. Ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben oder du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das war in den Hintergrund gerückt. Im Vordergrund stand, ja, den Sabbat halten und ja, genug fasten. Zum Beispiel lehrten die Rabbiner über den Sabbat, Gott schuf Israel nur zu dem Zweck, den Sabbat zu halten. Das Volk Israel ist dazu geschaffen, den Sabbat zu halten. Das war rabbinische Lehre. Israel war für den Sabbat geschaffen worden. Im Denken der Pharisäer wurde der Sabbat sogar zu einer Person, nämlich zur Königin und zur Braut. Das kommt in Schrift gut vor. Da wird der Sabbat geradezu angesprochen wie eine Person. Ja, er kriegt eine Personengestalt. Er wird als du angeredet und angeredet wie eine Königin oder wie eine Braut. So weit ist das gegangen. Wir lesen Lukas 6, Vers 1. Und es geschah am Sabbat, dass er, Jesus, durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. Und das haben einige der Pharisäer mitgekriegt. Einige der Pharisäer aber sprachen zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Nach Sicht der Pharisäer hatten hier die Jünger gleich 4 der 1500 Sabbatgebote übertreten. Gleich 4 auf einmal. Indem sie durch das Sabbatfeld, durch das Erntefeld gegangen waren am Sabbat und da Ähren abgepflückt hatten. Was waren das für 4 Gebote, die sie übertreten hatten? Erstens hatten sie ausgerauft, das heißt, sie hatten Ähren vom Halm getrennt. So waren sie schuldig, sie hatten geerntet am Sabbat. Zweitens hatten sie dann die Körner in der Hand gerieben und somit Korn und Spreu getrennt, Somit waren sie schuldig, sie haben gedroschen am Sabbat. Drittens haben sie dann die Spreu weggeblasen von der Hand und die Körner sind übrig geblieben. Somit waren sie schuldig am Reinigen. Sie haben Spreu vom Weizen getrennt. Und viertens haben sie die Körner runtergeschluckt und damit gelagert in ihrem Bauch. Und somit haben sie die Ernte gelagert. Das war die Deutung. So haben sie gleich vierfach das Sabbatgebot übertreten hier, als sie das gemacht haben. Ja, da komme ich gleich noch drauf. Ja, wahrscheinlich noch mehr als 1000 Schritte gegangen. Ja, so war das definiert. Das käme dann auch noch dazu. Aber jetzt mal nur geschaut in Scheinwerfer auf das, was da in dem Kornfeld passierte. Ja, da waren es 4. Hier sehen wir, wie extrem die Pharisäer inzwischen schon geworden waren und wo dieser Weg zwangsläufig hinführen musste, den sie da eingeschlagen hatten. Jesus Christus gibt auf diese Anklage hier eine sechsfache Antwort. Vers 3 und 4. Er sagt, Jesus antwortete, jetzt können wir wieder die Weisheit unseres Herrn betrachten. Das ist großartig, wenn wir ihn beobachten, ja. Er, der nicht alle diese Mishnah-Gesetze studiert hatte, das hatte er mit Sicherheit nicht. Aber er hatte viel im Alten Testament studiert. Er hatte das Alte Testament, die Tora und die Psalmen und die Propheten, die hatte er studiert, die kannte er. Und er hatte den Geist der Weisheit. Und jetzt sehen wir, wie er antwortet. Vers 3 und 4. Habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Habt ihr nicht dies gelesen? In der Schrift? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die bei ihm waren, die doch außer den Priestern allein niemand essen darf? Also Jesus antwortet gleich mit der Schrift, mit dem Alten Testament, 1. Samuel Buch, ja, wo das beschrieben ist, wie David mal in einer Notsituation Schaubrote gegessen hat aus der Stiftshütte. Und das entgegnet Jesus hier. Mose hatte nie gesagt, dass ein Priester das Schaubrot nicht an einen Nicht-Leviten weitergeben dürfte. Aber die pharisäischen Gesetze sagten das. Die sagten das. Und die waren ja nach ihrer Meinung auch von Mose nur mündlich überliefert worden, über Josua, über die Richter, über die Propheten zu den Sophrim und Tanaim. Und David wurde für seine Haltung nicht bestraft. Es steht nicht, dass David Strafe bekam, weil er die Schaubrote gegessen hatte. Und somit folgert Jesus, wenn David die mündlichen Gesetze brechen konnte, ohne bestraft zu werden, dann kann es Davids größerer Sohn, Jesus, der Messias, erst recht tun. Das zeigt er hier. Er sagt, hier steht doch jemand vor euch, noch größer als David. Und David wurde schon nicht bestraft, als er das getan hat, wurde nicht kritisiert für die Handlung, es wird nur neutral berichtet. Also, wie viel mehr, wenn Davids größerer Sohn, der Sohn Davids, der Messias, das tut. Und er sagt wieder, ich bin der Messias damit indirekt. Dann eine zweite Antwort, da müssen wir in Matthäus 12 gehen. Da ist die gleiche Geschichte, nur in Matthäus wird uns da noch weitere Informationen gegeben, ausführlicher. Matthäus 12, Vers 5. Matthäus 12, Vers 5. Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wieder bezieht er sich auf das Alte Testament, auf das geschriebene Wort Gottes, auf die 5 Bücher Mose, wo von den Opfergesetzen die Rede ist. Und Jesus sagt hier, schaut, ihr wisst doch, dass im Tempel Tag für Tag gearbeitet wird von den Priestern und am Sabbat auch. Und am Sabbat wurde im Tempel die doppelte Arbeit geleistet, weil die doppelte Anzahl von Opfern gebracht werden musste. Die Priester müssen arbeiten am Sabbat, jeden Tag, die doppelte Menge. Und ihr seht, Mose hat Ausnahmen in dem Gesetz gemacht. Und wenn die Priester schon am Sabbat im Tempel arbeiten dürfen, wie viel mehr darf das der Sohn Gottes? Denn hier steht, er sagt, Größeres als der Tempel ist hier. Wieder zeigt er ihnen, seht ihr denn nicht, wen ihr vor euch habt? und lässt seine Größe aufleuchten. Größeres als der Tempel. Dann in Vers 6 gleich weiter. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Hier zitiert er den Propheten Hosea. Merken wir, wo Jesus seine Wurzeln hat, was seine Autorität ist, wo er sich beruft. Nicht auf Mischna-Gesetze, sondern nur auf das Wort Gottes. Und er sagt, hier, Prophet Hosea, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. So würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Also, Jesus zitiert Hosea und sagt, Werke der Barmherzigkeit dürfen am Sabbat getan werden. Krankenschwestern, Ärzte, andere Leute, Werke der Barmherzigkeit, das ist in Ordnung. Damals und auch heute. Und notwendige Taten sind auch erlaubt. Essen ist notwendig. Wir brauchen nicht fasten an einem Sabbat. Und die Juden damals brauchten es auch nicht. Jesus sagt, notwendige Dinge und Werk der Barmherzigkeit, das ist in Ordnung. Und dann sagt er, der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Vers 7 oder Vers 8. Jesus ist der Herr des Sabbats. Er konnte erlauben, was sie verbieten. Er konnte verbieten, was sie erlauben. Er sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Und damit erklärt er ihnen natürlich auch ganz klar, ich bin der Messias. Wer anders könnte sonst eine solche Aussage machen? Und noch ein letztes Argument von Jesus erfahren wir im Markus-Evangelium in diesem Zusammenhang. Markus Kapitel 2. Da sehen wir, wie die Schrift sich wunderbar ergänzt. Wie immer, Markus 2, Vers 27. Hier wird noch berichtet, dass er in dieser Auseinandersetzung erwähnt hat, Vers 27, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Was lehrten die Juden, die Pharisäer, die Rabbinen? Israel ist für den Sabbat geschaffen worden, um den Sabbat zu halten. Was sagt der Herr Jesus? Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Ihr habt es auf den Kopf gedreht. Die Absicht Gottes war, Israel zu erfrischen durch den Sabbat und nicht zum Sklaven zu machen, einer Sabbatgesetzlichkeit. Und ihr wisst, dass es eine Gruppe gibt, bis zum heutigen Tag, die die Menschen ebenfalls an diesem Punkt wirklich versklavt mit Sabbatgesetzlichkeit. Und ich scheue mich nicht, das offen zu sagen, das sind die Siebenten-Tags-Adventisten. Sie machen nichts anderes, als die Juden damals, sie versklaven Menschen mit Sabbatgesetzlichkeit, was überhaupt nichts mit dem Neuen Testament zu tun hat. Vielleicht tun es nicht alle von ihnen, aber die Richtung, die Gruppe, die Glaubensgemeinschaft der Sieben-Tages-Adventisten und ihre Literatur, ihre Lehren gehen ganz klar in diese Richtung. Da sehen wir, wie sich die Juden verrannt hatten in dieser Sackgasse und sie versuchten zwar jetzt diese vielen Gebote, diesen ganzen Zaungesetze noch zu halten, aber gleichzeitig war bei der ganzen Geschichte viel Heuchelei dabei, das wissen wir. Sie konnten ja das alles gar nicht halten. Und so haben sie sich dann auch noch doppelte Böden geschaffen, wo sie entwischen konnten, Notausgänge und so weiter. Ich bringe noch einmal das Beispiel, ich habe schon mal erwähnt, mit dem Sabbatgebot, dass man eben nur 1000 Schritte gehen durfte auf Land am Sabbat, aber auf dem Wasser durfte man sich fortbewegen, soweit wie man wollte. Man konnte ja nicht das Schiff anhalten am Sabbat, ja, wenn man auf hohem Meer war. Und deswegen auf Wasser durfte man gehen so weit, wie man wollte. Was haben sie gemacht? Haben einfach am Sabbat einen Wassersack unter ihren Sattel gelegt und dann sind sie geritten kilometerweit und haben das Sabbatgebot ausgetrickst, ja. Das haben sie gleich mitgeliefert. Ausführungsbestimmungen, wie man das dann doch irgendwie deichseln konnte, dass man da zurechtkam. Mir ist heute wirklich klar geworden beim Nachdenken darüber, Gesetzlichkeit und Heuchelei liegen oft ganz dicht nebeneinander, weil der gesetzliche Mensch will erfüllen, er will Gesetze erfüllen und merkt doch, er kann es nicht, bei aller Anstrengung, er kann es doch nicht vollends erfüllen, vollkommen erfüllen Und das treibt ihn in die Heuchelei. Vor anderen muss er dann so tun, als ob er sie erfüllen würde, als ob er sie erfüllen könnte. Und da ist Heuchelei immer mit auf dem Plan. Da muss man dann vor anderen vorspielen, dass man es erfüllen kann. Und kann es doch nicht. Und so wollen wir jetzt aus dem, was wir gehört haben, wie diese ganze Sache sich entwickelt hat, über die Sopherim zu den Tanaim und Amoraim, wie aus dem guten Gesetz Gottes noch so Menschengebote außen herum gebaut wurden, das am Schluss unüberschaubar war. Wir wollen daraus lernen. Wir wollen daraus Ergebnisse ziehen für uns, dass wir Gottes Wort höher achten als alle Menschensatzungen und dass wir uns hüten, Menschensatzungen hinzuzufügen, weder als Heilsweg noch als Heiligungsweg. Ich muss das erklären. Als Heilsweg, das würde bedeuten, wenn irgendwelche menschlichen Vorschriften hinzugefügt werden, ohne die man nicht in den Himmel kommen kann, dann bedeutet das, dass man diese Dinge zum Heilsweg macht, zum Weg des Heils, zum Weg der Rettung. Und wie oft ist das geschehen in den letzten 2000 Jahren? Gesetzlichkeit in dieser Form, dass noch menschliche Gebote und Satzungen hinzugefügt wurden zu der klaren Lehre der Schrift des Evangeliums. Man hat das vermengt miteinander und hat Dinge zum Heilsweg gemacht, die das Neue Testament nicht lehrt. Wenn zum Beispiel die Siebenten-Tags-Adventisten lehren in ihrer Ursprungsliteratur, man muss an Jesus glauben und den Sabbat halten. Ohne Sabbat halten kann man nicht in den Himmel kommen. Dann ist das so ein Weg, über den Paulus sagen würde, verflucht in Galater 1. Da sagt er, wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und ein anderes Evangelium bringen, als ich es verkündigt habe, ich Paulus, der sei verflucht. Und ein Paulus würde über dieses Evangelium der siebenten Tagesadventisten sagen, verflucht. Das steht unter dem Fluch. Da werden Dinge hinzugefügt zu der Gnade allein. Das ist nicht die Botschaft von der Gnade, was die Adventisten lehren, wenn sie das sagen, Jesus und den Sabbat halten. Das Gesetz ist nicht Heilsweg, aber es ist auch nicht Heiligungsweg. Durch Halten von solchen hinzugefügten Dingen werden wir auch nicht heiliger, kommen wir auch nicht in der Heiligung weiter, werden wir nicht frömmer, werden wir nicht in Gottes Augen angenehmer. Das Gesetz ist nicht Heiligungsweg, sondern lasst uns doch erkennen, Jesus Christus allein ist unser Heil und er allein ist auch unsere Heiligung. In 1. Korinther 1, Vers 30 steht, er ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Nicht das Gesetz ist unsere Heiligung, sondern Jesus ist unsere Heiligung. Im Hebräerbrief steht, Kapitel 10, Vers 14, mit einem Opfer hat er für immer vollendet, die geheiligt werden. In seinem Opfer sind wir geheilt, gerettet, und auch geheiligt. Er ist unsere Heiligung. Nicht das Gesetz ist unsere Heiligung. Das Gesetz ist nicht Heiligungsweg. Christus ist unsere Heiligung. Er ist unsere Lebensregel. Auf ihn wollen wir schauen. An ihm wollen wir uns ausrichten. In dem Zusammenhang fiel mir vorhin noch ein, als wir das Lied gesungen haben, Jesus dir nach, weil du rufst. Wir haben von Nachfolge gesprochen. Die Briefe des Neuen Testaments, fällt euch auf, sprechen nie mehr von Nachfolge. In den Evangelien, als Jesus hier als Mensch auf dieser Erde war, da ist von Nachfolge die Rede, denn da konnte man ihm wirklich im buchstäblichen Sinn nachfolgen, mit ihm gehen, wie es die Jünger getan haben. In den Briefen ist nie mehr von Nachfolge die Rede, da ist die Rede von Nachahmen. Wir sollen Nachahmer Christi sein. Könnt ihr schauen, in allen Briefen des Neuen Testaments werdet ihr das Wort Nachfolge nicht mehr finden. Aber Nachahmen, da steht im Griechischen, Mimetes sollen wir sein, Mimen, ja. Mimen, das Wort kennen wir heute im Theater, ja, sind Mimen. Aber das ist kein Theater, sondern das ist was Gutes, wenn wir Jesus Christus nachahmen. In dieser Weise sind wir dann seine Nachfolger, ja. Ich habe das jetzt nur mal deutlich machen wollen, im Neuen Testament Nachahmer. Weil wir können ihm nicht mehr sichtbar nachfolgen. Wir haben keinen menschlichen Guru mehr, dem wir nachfolgen, dem wir hinterherlaufen. Wir haben einen auferstandenen Herrn, den wir nachahmen, der unser Erlöser ist, aber auch das größte und beste und wunderbarste Vorbild, was es in allen Bereichen für uns gibt. Ihn wollen wir nachahmen. Ich möchte schließen mit einem Zitat aus diesem ausgezeichneten Buch, das wir ja schon oft empfohlen haben, William MacDonald, Kommentar zum Neuen Testament, das ist der Band 2. Da hat William MacDonald den Galaterbrief ausgelegt und dann bringt er am Ende des Galaterbriefs noch einen Exkurs über Gesetzlichkeit. Ich kam nicht mehr dazu, das zu kopieren. Ihr könnt es später alle bekommen. Ihr müsst nicht deswegen das Buch kaufen, aber den möchte ich euch gerne kopieren. Ja, hier heißt es, Gesetzlichkeit ist ein so wichtiger Teil des Christentums geworden, dass die Menschen der Ansicht sind, sie gehört dazu. Ja, die Gesetzeslehrer sind immer noch unter uns. Wie sollen wir sonst alle die Pastoren und Gemeindeleiter nennen, die zum Beispiel lehren, dass Konfirmation, Taufe oder Gemeindemitgliedschaft notwendig für die Erlösung sei? Dass das Gesetz eine Lebensregel für die Gläubigen sei? Und dass wir durch den Glauben gerettet sind, doch durch die Werke im Glauben gehalten werden müssen. Was anderes ist das als jüdisches Gedankengut im Christentum, wenn wir aufgefordert werden, eine von Menschen ernannte Priesterschaft zu akzeptieren, die eine besondere Kleidung hat und Gebäude kennt, die den Tempel mit ihren steinernen Altären und ihren ausufernden Ritualen nachgebildet sind und ein Kirchenjahr, das nach Festen und Fastenzeiten aufgeteilt ist. William MacDonald nennt das Gesetzlichkeit, weil davon das Neue Testament nichts sagt, weil das von Menschen hinzugefügt ist. Und dann schließt er diesen Exkurs mit folgenden Sätzen. Möge jedem von Gott die Weisheit gegeben werden, die schlimme Lehre der Gesetzlichkeit in jeder Form aufzudecken, in der sie auftreten mag, mögen wir niemals versuchen, Rechtfertigung, gerecht werden aus Glauben, aus Gnade, oder Heiligung durch Zeremonien oder menschliche Bemühungen zu erlangen, sondern völlig und ausschließlich in allen Angelegenheiten vom Herrn Jesus Christus abhängig sein. Mögen wir uns immer daran erinnern, dass Gesetzlichkeit Gott beleidigt, weil sie einen Schatten für wichtiger hält als die Realität, indem sie Zeremonien und menschliche Gebote über Christus stellt. Finde ich ganz großartig, wie er das hier herausarbeitet und uns mahnend ans Herz legt. Wollen wir uns durchaus auch prüfen vor dem Herrn, wo noch Gesetzlichkeit in unserem Leben ist. Ich glaube, so wie wir es heute Abend jetzt hier definiert haben, vom Alten Testament her, ich glaube, Reste davon sind bei jedem von uns noch vorhanden. Vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber lasst uns doch auch da wachsam sein, dass wir die Dinge ablegen im Lauf unserer Lebensgemeinschaft mit dem Herrn. Ich möchte gerne noch diesen Teil mit Gebet abschließen. Danach ist Gelegenheit für Fragen. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir, dass wir dein wunderbares Wort haben. Es ist vollkommen, es ist siebenmal geläutert. Da fehlt nichts, da muss nichts hinzugefügt werden. Da brauchen wir auch keine Abstriche machen. Es ist die vollkommene Offenbarung im Alten und im Neuen Bund. Wunderbar zusammengefügt, mit Christus in der Mitte, die Heilsgeschichte als roten Faden. Mit der Botschaft von der Gnade, von den ersten Blättern der Bibel bis zum Schluss. Danke für dein wunderbares Wort. Für das Evangelium, für die Lehre von der freien Gnade im vergossenen Blut Jesu Christi. Herr, und wir bitten dich, lass uns nicht denselben Fehler machen wie die Juden. Wir haben heute Abend beobachtet, was sie getan haben, wie das vielleicht mit guten Motiven anfing, aber wie sich das entwickelt hat, was daraus geworden ist, welche Gesetzlichkeit, welche Verirrungen und Irrlehren. Herr, bitte, bewahr uns davor. Gib doch, dass wir erkennen. Dein Wort allein ist der Maßstab. Und das Heil liegt allein in unserem Herrn Jesus und die Heiligung auch. Danke, dass wir das erkennen dürfen. Und wir bitten dich, dass wir einfach darin leben dürfen. Wirklich in der Gnade leben und frei werden von jeder Form von bringen wollen. Dass wir aus dem vollbrachten Leben, dass wir wissen, die Gemeinschaft mit dir, das Ruhen in dir ist wichtiger als das Tun für dich. Lass uns das neu erkennen und darin fröhlich sein. Amen.